Weiße kubusförmige Häuser, runde Hausecken, Stahlrohrmöbel oder auch die Farben Gelb, Rot und Blau. Das sind alles Merkmale vom Bauhaus. Und das Bauhaus wird 100. Das haben wir in diesem Jahr gefühlt auch schon 100 Mal gehört. Aber heute wird es wirklich 100. Denn heute vor genau 100 Jahren wurde das Bauhaus in Weimar ganz offiziell eröffnet. Und obwohl es diese Schule nur 14 Jahre lang gab, ist sie immer noch eine der Referenzen des modernen Designs mit weltweiter Bedeutung. Und damit mit dem Bauhaus in der Welt hat sich meine Kollegin Laurina Schreider beschäftigt. Hallo Laurina.
Hallo Nancy.
Das Bauhaus wurde ja 1933 dann auch schon wieder aufgelöst. War das dann auch so der Startpunkt für den internationalen Durchbruch?
So einfach kann man das auf jeden Fall nicht sagen. Also die Schule war natürlich ziemlich unbeliebt bei den Nazis. Die Idee der Funktionalität fanden sie zwar ganz gut, aber ihnen war das Ganze natürlich zu sozialistisch, nicht völkisch genug. Viele der Bauhäusler flohen ins Ausland. Das wird dann oft zitiert als das, wie sich das Bauhaus auf der Welt verteilt hat. Aber das ist nur ein Teil auf jeden Fall dieser internationalen Geschichte und Bedeutung des Bauhauses. Aber man muss dazu sagen, es steckt viel mehr dahinter als nur so eine Migrationsgeschichte. Dieser Gedanke, Kunst und Handwerk müssen ja näher zusammengebracht werden, der kommt schon an mehreren Orten Mitte des 19. Jahrhunderts auf. In den USA zum Beispiel hat Louis Sullivan, einer der ersten großen Hochhausarchitekten, diese Idee Form follows Function ja geprägt. Oder in England untersuchte die Arts and Crafts Bewegung die Verbindung zwischen Handwerk, Kunst, Gesellschaft und Arbeit. Diese Idee, schön ist, was funktioniert. Die haben also Künstler, Architekten und Designer seit Voranschreiten der Industrialisierung überall aufgegriffen, weltweit. Das Bauhaus ist nur eben ein sehr bekannter Teil dieses Gedankens.
Und wenn es diesen Gedanken schon gab, was ist denn dann überhaupt das Revolutionäre, das Faszinierende am Bauhaus, wenn nicht die Idee?
Das ist im Grunde die Schule selbst. Nämlich das Bauhaus hat einen Weg gefunden, die Gedanken dieser Moderne mit einem Curriculum zu versehen, ganz einfach. Und Kunsthistorikerin Marion von Osten, die hat die aktuelle Bauhausausstellung im Haus der Kulturen der Welt kuratiert und sich dafür natürlich intensiv mit der weltweiten Bedeutung des Bauhauses beschäftigt.
Das Bauhaus bot mit seinen pädagogischen Ansätzen des Vorkurses, aber auch der Gestaltungslehre von Klee und Kandinsky einen Ansatz, der tatsächlich allen die Möglichkeit gibt, Gestalter oder Gestalterinnen zu werden. Das heißt, einen demokratisierten Gestaltungsansatz, der sich von den Kunstakademien abwandte.
Ja, und Bauhausgründer Walter Gropius, der war zudem international sehr gut vernetzt, hat renommierte Künstler ans Bauhaus bekommen, die dort unterrichtet haben. Paul Klee, Lionel Feininger, Wassily Kandinsky und viele der Schülerinnen kamen ja auch aus dem Ausland, also aus Japan, den USA, Ungarn, Russland. Das Bauhaus in sich war schon sehr international und wie bei allen modernen Strömungen wurden die Ideen dann noch über Publikationen verbreitet. Man hat sich also gegenseitig beeinflusst und auch nachgeeifert.
Also wurden dann auch andere Bauhausschulen woanders gegründet?
Ja, die dann nicht Bauhaus hießen natürlich, aber ja, ein spannendes Beispiel dabei ist zum Beispiel Tokio. Dort entstand 1931 eine Privatschule von Renchichiro Kawakita, einem Journalisten und Architekten, und der war selbst nie in Deutschland. Er wollte die Ideen aber für Japan umsetzen und so entstand ein ganz eigenartiges Hybrid, erzählt Marion von Osten.
Und gar nicht nur ein Hybrid irgendwie zwischen japanischer Moderne und Bauhausmoderne, sondern auch ein Hybrid des Bauhauses, weil er bezieht sich einerseits auf Johannes Itten und andererseits auf Moholy Nagy. Das sind eigentlich im Bauhaus unvereinbare Kräfte. Und in Japan sind sie aber vereint.
Also die Lehre des Bauhauses hat viel von so einem Baukasten, aus dem sich jeder das für ihn Relevante so ein bisschen rausnehmen konnte.
Das gab es zum Beispiel in Japan dann. Wie hieß der nochmal, der Architekt?
Renchichiro Kawakita.
Sehr gut. Und wo genau das Bauhaus außerhalb von Deutschland noch zu entdecken ist, darüber sprechen wir gleich weiter mit Laurina Schreder. Danke schon mal. Das Bauhaus war die erste Schule weltweit, die Kunst und Handwerk zusammen unterrichtet hat. Heute vor 100 Jahren wurde sie in Weimar eröffnet. Und mit unserer Reporterin Laurina Schreder habe ich gerade schon gesprochen über die internationale Bedeutung dieser Schule. Und dabei ploppt den meisten wohl als erstes so diese typische Bauhaus-Architektur in den Kopf. Die auffällig weißen Häuser mit diesen langen horizontalen Streifenfenstern, diesen Strip-Windows. Und dieser Stil, also so klare Linien, das Funktionale ohne Ornamente, sogenannte Wohnmodule, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Der war gewünscht. Laurina, wie sieht denn die Umsetzung davon dann weltweit aus? Immer gleich?
Also grundsätzlich gibt es natürlich Parallelen, aber da jede Region ja auch ihre Eigenheiten hat, sind die wirklich immer mit eingeflossen. Also ein Haus im mediterranen Raum zum Beispiel muss ja anderen Ansprüchen genügen als eines in Skandinavien. Und genau das sieht man auch, sagt der Fotograf Jean Molitor, wie zum Beispiel in Kenia, als er dort die indischen Viertel fotografiert hat.
Da kam also mit der Uganda-Bahn kam 30.000 Inder nach Kenia und die haben dann dort, sind dort sesshaft geworden und haben gebaut und haben eigene Viertel gebaut. Und die haben natürlich diesen englischen Zeitgeist, englisch-europäischen Zeitgeist mitgebracht. Und der war dann wirklich dort für mich zu sehen, aber im indischen Einfluss. Also es war die Moderne, die für mich indisch aussah, ganz eigenartig.
Ja, Molitor reist nämlich seit Jahren für das Projekt Bau ein Haus um die Welt und fotografiert überall Bauten der klassischen Moderne.
Du hast auch eben davon gesprochen, dass diese Bauhauspädagogik wie ein Baukasten funktioniert, aus dem sich dann jeder das für sich Relevante raussuchen konnte. Das war in der Architektur also ähnlich.
Ja, denn auch hier gilt ja, wie beim Design oder in der Malerei, man hat überall die Idee aufgegriffen und weiterentwickelt, die hinter dem Bauhaus steht. Und ein weiteres bekanntes Beispiel dafür ist die Weiße Stadt in Tel Aviv. Also nach Palästina sind ja viele der jüdischen Bauhäusler und Bauhäuslerinnen geflohen und wollten dort eine neue Stadt für eine neue Gesellschaft mit aufbauen. Und die mussten sich dort auf ein mediterranes Klima einstellen. Das heißt, dort sieht man große, langgezogene Balkone, die verschatten und gleichzeitig den Innenraum kühlen. Und einer dieser bekannten israelischen Architekten, der hat seine Skills dann auch wieder interessanterweise in Afrika angewendet. Das war der Bauschüler Ari Sharon.
Und was hat er dann da gemacht?
In Afrika hat er eine Uni gebaut, eine der ersten im unabhängigen Nigeria in der Stadt Ife in den 60er Jahren und ja, heute sind da ungefähr 35.000 Studierende eingeschrieben und Kunsthistorikerin Marion von Osten, die hatte Gelegenheit, dort sogar hinzufahren, sich den Campus anzusehen und war total begeistert, denn Sharon hat auch dort so eine Architektur geschaffen, die verschattet und gleichzeitig kühlt.
Das sind so wie Kamine gebaut, also sind so Pyramiden, die innen offen sind. Und damit nimmt er aber auch die Architektur auf, die im afrikanischen Markt zu finden sind. Und gleichzeitig sind es überall fließende Räume. Und jetzt der fließende Raum kommt aber aus dem neuen Bauen. Und der ist auch ganz stark von Hannes Meyer und auch in Bernau hier im Norden in der Gewerkschaftsschule zu finden.
Ja, Hannes Meyer war ja auch einer der Direktoren des Bauhauses und so kommen dann Afrika und Bernau zusammen. Die Methoden, die Sharon und Meyer dann in Bernau zusammen entwickelt haben, hat Sharon für den Campus in Nigeria genutzt und weiterentwickelt, wie er zum Beispiel auf die Topografie eingeht, wie er den Sonneneinfall berücksichtigt. Und in Nigeria, dort scheint das tatsächlich sehr gut aufzugehen, sagt von Osten.
Das ist eine Architektur, von der wir bis heute lernen können. Die hat offene, fließende Lernräume. Das heißt, sie hat informelle und formelle Lernräume miteinander verbunden. Wenn man dort über den Campus geht, sieht man überall Menschen, die sich gegenseitig unterrichten. Das ist unfassbar.
Also eine Architektur, 100 Jahre später können wir immer noch davon lernen.
Richtig.
Ein schönes Fazit. Das Bauhaus in der Welt haben wir besprochen und zwar mit meiner Kollegin Laurina Schreder. Und mehr Infos und vielleicht auch Ausstellungen aktuell dazu in Berlin, die können Sie sich auf radio1.de besorgen. Danke, Laurina.
Gerne.